Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus!
Heute mit der Designerin, Foodbloggerin, Autorin und Sommerfrischlerin Alexandra Paller.
Je mehr man irgendwie in dieser lauten, bunten, großen, schreienden Welt unterwegs ist und ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad mitmacht, umso ruhiger muss es bei dir drinnen zugehen.
Bekannt für ihre Kleidung im Gschirrichl-Look, verbringt sie Zeit ihres Lebens die Sommer am Wolfgangsee und hat von dort aus die sommerfrische Küche wie keine zweite geprägt.
Das ist mittlerweile ein Klassiker, also dieses rot-weiß und blau-weiß karierte, wie man es von den Oma-Gschirrhangerln kennt. Also damit hat Paller Vienna diese Geschichte da jetzt begonnen.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Willkommen in Wien.
Ja, wir sind wieder mal in Wien, aber das gehört irgendwie dazu, weil viele, die im Salzkammergut unterwegs sind, kommen ja aus Wien.
Stimmt, aber die Sommerfrische steht vor der Tür. Deshalb haben wir heute eine Folge, die zumindest am Rande der Sommerfrische gewidmet ist.
Nein, nicht am Rande. Es ist wirklich ein zentraler Mittelpunkt eigentlich. Zu Gast ist heute Alexandra Paller.
Grüß euch, oder wie sagt man der Sommerfrische?
Christi.
Grüß euch.
Grüß euch, oder wie hat der Christian Rainer gesagt? Habitäre, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er sich bemüht, salzkammergutlerisch zu reden.
Und die Alexandra ist nämlich bekannt, weil sie nicht nur Köchin ist, Designerin, sondern auch Kochbuchautorin oder Autorin im Generellen. Und du hast ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben, das ich schon sehr lange bei mir im Regal stehen habe, Meine sommerfrische Küche.
Das stimmt, das ist jetzt ein paar Jahre her. Es ist leider vergriffen. Also wir haben zwar 8000 Stück davon gedruckt, aber...
Gratulation.
Ich gratuliere dir, dass du eins im Regal stehen hast. Ich habe nämlich gerade noch zwei gerettet für meine Töchter. Na, vielleicht noch eins oder ein anderes für die Familie. Aber sie sind leider vergriffen. Das spricht aber noch mehr für das Buch. Und so gesehen sind sie lauter Sammlerstücke jetzt schon.
Wunderbar. Aber bevor wir wirklich in die Sommerfrische gehen und in Salzkammergut, der Robert hat schon gesagt, du bist Designerin, du bist Köchin, ich habe gelesen, du bist Werbedame, bist du auch, und auch Foodbloggerin, eine der ersten in Österreich. Wenn dich jemand nicht kennt, wie beschreibst du das, was du machst?
Also ich würde mal sagen, in meinem Alter kommt natürlich ein bisschen was zusammen schon mit der Zeit und viele Projekte, die ich mal gemacht habe, habe ich auch wieder abgegeben. Aber im Moment, wenn ihr mich jetzt fragt, bin ich allen voran Designerin. Mhm. Das ist jetzt mal mein Fokus. Also ihr kennt ja meine Marke, wir haben ja gerade über Stoffe und Muster gesprochen, das ist das Paller Vienna. Da mache ich meine typischen Kleider mit diesen Stoffen, die alle aus österreichischen Webereien kommen.
Und jetzt müssen wir das Bild dazu beschreiben. Du bist bekannt als die, die aus den Geschirrtücheln Kleidern macht.
Genau so ist es. Und wenn auf der Straße, wenn ich gehe mit meinem Geschirrtuch Karo und ich sehe schon jemanden auf mich zukommen, der irrsinnig schmunzelt und dann sagt, Moment, aber sind das nicht Geschirrtücher? Sage ich, ja, das stimmt. Das ist ein Muster, das an Geschirrtücher erinnert. Mittlerweile lasse ich ja das Muster nachweben, weil Geschirrhangerl, wissen wir ja, sind ja nur 80 Zentimeter breit. Ist ein bisschen schwierig, daraus Kleider zu machen. Aber das war der erste, also dieser signifikante und dieser sehr, sehr auffallende Look eben für meine erste Kollektion. Das ist mittlerweile ein Klassiker, also dieses rot-weiß und blau-weiß karierte, wie man es von den Oma-Gschirrhangerln kennt. Also damit hat Paller Vienna diese Geschichte da jetzt begonnen.
Wie ist damals losgegangen mit dem? Wie ist die Idee gekommen?
Also du hast ja schon gesagt Köchin, also Köchin steckt natürlich schon in mir. Ich koche sehr gerne, immer schon, daher auch das Kochbuch Sommerfrische Küche. Und ich bin vor ein paar Jahren vom ORF gefragt worden, in einer Kochshow aufzutreten. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann ja nicht irgendwie hinkommen. Ich brauche schon ein typisches Gewand, weil eben als gelernte Textiltechnikerin und in einer Modeschule war ich ja schon immer sehr modeaffin und habe mir gedacht, mich erinnert an diese Weberei und an diese Stoffe. Und habe dann bei Fieberg, so heißt die Weberei, im Mühlviertel angerufen und gesagt, schickt's mir doch ein paar Meter von diesem Geschirrtuchstoff. Und die waren irgendwie sehr irritiert, was ich denn will mit einem Meter Ware Geschirrtuchstoff. Und ich habe sie dann überrascht, eben auch mit der ersten Tunika. So bin ich dann eben aufgetreten in dieser ORF-Kochshow und habe wahnsinnig viele Anfragen bekommen. Und auch der ORF-Kundendienst hat gesagt, boah, was haben wir denn da für eine Sendung gehabt? Da ist eine mit einem Geschirrtuchkleid aufgetreten. Und das war die Geburtsstunde meiner Monet-Kollektion. Dieses eigentlich erste Gewand, diese einfache Tunika.
Und das Tolle ist, wenn man das so vor sich sieht oder bei dir auf der Website sich anschaut, denkt man sofort, finde ich, trotzdem an Salzkammergut. Wir haben uns ja auf der Straße getroffen, einmal in Wien, und da habe ich dich gleich angesprochen, weil du eben so ein tolles Buch gemacht hast. Habe sofort ein Autogramm reinverlangt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Und das Lustige war, wir haben sofort darüber geredet, dass du im Salzkammergut verwurzelt bist wegen deinen Großeltern, stimmt's?
Genau. Also du hast zuerst das Muster angesprochen, das stimmt, weil dieses Karo, das ist ja auch als Bauernleinen, sind also gewisse Karo-Stoffe bekannt, die auch immer noch bei Fibbeck gewebt werden. Also zum Beispiel dieses Rot-Weiß, Blau-Weiß, klassische Karo heißt bei Fibbeck Bauernleinen. Ich nenne es Vichy. Nein, ist ja legitim. Es ist ja auch Shishi, Vichy. Jedenfalls, dieses Küchenkaro ist schon irgendwie ein bisschen rustikal, aber nicht. Und ich schaffe es oder hoffe es zu schaffen, dass ich es immer in einem sehr, sehr modernen Bezug verwende. Ich kombiniere es auch anders. Meine Schnitte, diese Kleider haben alle irgendwie sehr coole, einfache Schnitte. Also ich mache, obwohl ich auch ein Dirndl draus mache, aber das Muster selbst, das kann man schon irgendwie auch dieser Region, dem Salzkammergut oder im weitesten auch dem Mühlviertel, also alles, was hier in diesem Raum reinstrahlt, irgendwie zuordnen. Das stimmt.
Ich glaube, man verbindet generell Kindheit damit, kann das sein? Also für mich ist es so, heute schauen die Hangerl nicht mehr so aus, zumindest nicht mehr in der Breite. Aber wenn ich zurückdenke bei der Oma, aber auch bei meiner Mutter, dann waren alle in diesem, wie hast du gesagt, in diesem Karo, wie ist das genannt?
Ich sage jetzt Pallakaro.
Ja, die waren alle im Pallakaro. Man wusste es nur damals nicht.
Nein, ich mache jetzt einen Scherz, aber es ist kein Scherz. Selbst die Weberei sagt jetzt schon Pallakaro zu dem Geschirrtuchkaro, was mich natürlich wahnsinnig ehrt, ja, weil wir haben vorhin über auch Karo, andere Karo-Stoffe gesprochen, über Hahnentrittstoffe, über Pepita-Stoffe. Vichy wurde von Brigitte Bardot bekannt gemacht oder Hahnentritt von Coco Chanel. Also ich meine, wenn ich jetzt das Geschirrtuchkaro bekannt machen kann, freut mich das, wenn ich mich einordne in solche Legenden.
Sag mal, gibt's auch was für Herren? Wir haben jetzt vom Dirndlkleid gehört, von den Kochschürzen und so weiter, aber gibt's was für uns beide?
Selbstverständlich.
Und was?
Also es gibt, und das hat nämlich auch mit der Sommerfrische zu tun, die Familie Venturini hat schräg gegenüber von mir mit ihrer Familie immer schon Urlaub gemacht. Venturini ist ein Wiener Hemdenherrn Schneider, den wir hier aus der Spiegelgasse aus Wien kennen. Und ich kenne eben den Niki Venturini, der jetzt quasi schon in nächster Generation Hemden schneidert, seit meiner Kindheit, seit meiner Sommerfrische. Und ich habe ihn angesprochen darauf, dass ich eben sehr, sehr viele Anfragen habe von Männern, die auch gerne aus diesem typischen Karo-Stoff Hemden haben wollen. Ja, du machst. Augen jetzt. Das, bitte, das könnt ihr leider nicht sehen, aber bitte, Robert Steiner verdreht die Augen.
Ernst? Die wollen so ein Geschirrhangerl-Hemd haben?
Na, du lachst jetzt, aber es ist ein totaler Ernst. Und der Niki Venturini, also ich meine, das hat dann natürlich schon eine Geschichte, wenn ein Nobel Innenstadtschneider aus Wien mit meinem Stoff Hemden macht. Ich muss jetzt aber schon dazu sagen, natürlich lassen sich auch viele Herrenhemden draus machen, aber wir haben zum Beispiel den Johann Lafer, den berühmten Koch, der hat sich aus dem Geschirrtuch-Karo Kochjacken nähen lassen für seine ZDF-Show. Dann haben wir zum Beispiel den Roland Drettl, auch ein berühmter Koch, den wir aus dem Salzkammergut hier kennen und der im Hangar kocht. Der hat auch schon ein Pallavienna Venturini-Hemd. Also namhafte Köche, sogar Amador hat sich jetzt eins anmessen lassen.
Welle.
Da bleibt dann das Lachen stecken, gell?
Ja, also wir reden da jetzt hier schon von drei Sterne Michelin-Köchen. Ja. Die sich mit Pallakaro einkleiden lassen. Also ist jetzt nur eine Frage von Tagen und Wochen, bis ihr auch Hemden habt. Ha?
Das nächste Fotoshooting für den Salzkammergut-Podcast wird so. Aber du wolltest noch.
Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das wie der Sommerfrische auch super zu Lederhosen passt.
Wirklich?
Ja, sicher.
Ist das in einem lockeren Stoff, in einem leichten auch? Weil bis jetzt hat man es immer relativ schwer und dick vorgestellt, wenn ich es auf Fotos gesehen habe.
also den Stoff, den ich jetzt für Textilien weben lasse, der ist tatsächlich leichter mit einem feineren Garn, als die ursprünglichen Geschirrtuchstoffe, also Gebrauchsstoffe waren. Wir haben uns das natürlich überlegt. Wir haben eben mit dem Weber Feedback, der Christoph Kobler ist in sehr, sehr aufgeschlossen und sehr innovativ. Der webt ja für große namhafte Firmen in Mitteleuropa. Und wir haben wirklich verschiedene Garne ausprobiert und geschaut, was trägt sich am angenehmsten auf der Haut, was lässt sich gut waschen, was lässt sich gut bügeln, weil es muss ja auch wichtig sein, dass das Herrenhemd dann keine Falten wirft. Und ich würde sagen, es ist quasi für unsere österreichischen Sommer, die ja jetzt auch immer wärmer werden, aber der richtige, angenehme Stoff auf der Haut.
Super. Und du hast ja auch weitergemacht, weil du hast ja auch deine Modekollektion weiterentwickelt oder bringst fast jedes Jahr was Neues raus. Ich habe dann auch gelesen, nach einiger Zeit gab es dann den Sommerleinen, das Sommerleinenkleid, auch was Besonderes, oder?
Na, es ist sogar das sommerfrische Leinenkleid. Das ist natürlich schon dann, jedes Mal, wenn ich bei Feedback bin, entdecke ich schon wieder einen Stoff. Und ich verdrehe ich die Augen, dass ich dann wieder sage, ich, du Christoph zu dem Weber, was ist denn das jetzt? Können wir nicht auch daraus was machen? Und er sagt, hey, das ist ein Bettwäschstoff. Sag ich, na, das, aus dem machen wir was. Und nicht die sommerfrische Kleider sind jetzt keine Bettwäsche, aber es ist ein ganz feines, weiches Bioleinen. Das ist ja von ganz hoher Qualität und besonders zertifiziert. Die Leinenpflanze selbst wird also sehr organisch gezogen, was natürlich die Faser auch langstapeliger macht, schöner macht, feiner macht zum Verarbeiten. Und das sind so wasserblaue bis kieselgraue und Alpenrosen, lila Pastellfarben. Und als ich gesagt habe, wir machen daraus sommerfrische Leinenkleider, habe ich denen dann auch die Farben nach meinen Eindrücken aus der Sommerfrische gegeben. Mhm. Also das Blau ist natürlich ein Wasserblau, so blau wie der Wolfgangsee. Das Grau ist ein Kieselsteinegrau wie vom Zinkenbach. Ein schöner Fluss, der in der Mitte vom Wolfgangsee vom Berg runterfließt und genau vis-à-vis eigentlich da vom Weißen Rössl in den See kommt. Und eben dieses Rosé hat mich so erinnert an den Almrausch. Das ist ja eine Azaleenart, die ganz wild bei uns, ihr kennt das, auf den Bergen wächst im Sommer. Und es ist so ein schönes, zartes, blass, dusty Lila. Und so haben wir dann auch natürlich die Farben dann definiert.
Mhm. Unglaublich. Und die Alexandra lässt sich ständig was Neues einfallen. Heuer Pepita.
Das ist der Aufreger. Das ist der Aufreger, gerade weil es ist ja kein Pepita. Ich habe eh schon kurz vorher, bin ich auf verschiedene Muster eingegangen. Also es gibt eben Karos, es gibt Hahnentritte, die haben eben so kleine versetzte Schwanzeln eigentlich. Da hat das Karo an einer Ecke des Würfels, also ihr müsst euch jetzt ein Stoffmuster vorstellen, wie ein Schachbrettmuster. Und an einer Ecke dieses Würfels ist so ein kleines Schwänzchen gewebt. Und das nennt man Hahnentritt, weil der Fußabdruck, also der Abdruck von am Hahn, Händel.
Schön gesagt.
Oder wie sagt man bei uns in der Sommerfrische?
Von am Hahn.
Aha.
Ja, Händel ist ja nett.
Ein Händel ist ein weiblicher Hahn. Aber wenn man sich den Abdruck anschaut, dann hat der ja so ein hinten nach seinen kleinen, so ein viertes, ja. Fünftes.
Auch so eine Kralle.
Haxel,
eine
Kralle.
Eine Kralle. Und,
Ein fünftes Haxel.
Ich glaube, es ist ein viertes, weil vorhin hat er drei, hinten hat er eins, ja, oder?
Okay, wir kriegen jetzt ganz böse Kommentare von Biologen.
Der acht Haxer, der Hahn.
Das ist der sommerfrische Hahn.
Ja, richtig.
Also jedenfalls hat Hahnentritt Pepita eigentlich so einen kleinen, so einen Schwanzerl. Aber weil ich muss ja irgendwie diese Stoffe und die unterschiedlichen Größen von Karos ja irgendwie auch unterscheiden. Und ich weiß schon, man soll die richtige Betonung geben und den richtigen Namen. Darum habe ich es ja das Pepita Project genannt. Mhm. Weil alles, was jetzt unter die kleinen Karos fällt, weil ich habe ja auch kleine Karos mit ein bisschen einer Struktur drinnen. ist jetzt quasi unter Pepita zusammengefasst. Vielleicht sage ich Pepito.
Pepito, ja.
Oder?
Einfach was Neues.
Ja. Können wir das jetzt so beschließen? Im Pepito-Gremium?
Du musst uns auf jeden Fall ein Foto schicken, dass wir das irgendwo auf Instagram oder Facebook einmal posten können, weil ich kann mir noch nichts drunter vorstellen unter dem 8 Haxlerten, Hahn oder was auch immer, ja, aber ich schaue es mir an auf jeden Fall.
Ja, der wievielköpfige Löwe ist der von einer Tankstellen-Dings und wir haben jetzt den...
Nein, das ist das sechsbeinige Hund.
Oh, ja.
Jetzt kommen wir ganz durcheinander. Aber ich muss jetzt dem Peter was erzählen. Die Alexandra Paller hat etwas geschafft, was Designer nur sehr selten passiert. Sie hat's ins Museum für angewandte Kunst geschafft. Und zwar nicht mit Mode, sondern mit was ganz was anderem. Du hast was Tolles designt.
Das war das allererste Produkt, das ich als Food-Bloggerin auf den Markt gebracht hat. Weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ich bin eine Food-Bloggerin oder ich war eine Food-Bloggerin. Das heißt, ich habe einfach Rezepte festgehalten online auf einer Website. Das waren damals so jeden Tag, was ich für meine Kinder gekocht habe, für meine beiden Töchter. Mhm. Und ich habe das irgendwie ein klassischer Blog, wie ein Tagebucheinträge. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle auch nette Geschichten dazu. Und das ist ja ewig, über 10 Jahre her. Und da war schon so ein Thema quasi, ist das auch ein Geschäftsmodell, ein Foodblog? Und wenn ja, Geschäftsmodell, was macht man da? Wir reden da ja wirklich noch von vorsintflutlichen Zeiten. Da gab es ja noch nicht mal Instagram. Also so um 2010, 2011. Und ich habe mir gedacht, na ja, vielleicht könnte es ein Geschäftsmodell sein, dass du einfach aus deinem Blog auch Produkte entwickelst.
Magst du uns noch mal kurz deinen Namen sagen? Weil ich glaube, der ist nämlich wichtig auch für das Produkt dann später von dem Blog.
Er heißt eigentlich Alexandra Paller. Also er hatte einen sehr sperrigen Namen, den will ich jetzt gar nicht aussprechen, weil man merkt sich den eh gar nicht.
Okay.
Und Rough Cut Blog war ursprünglich der Name. Also rough von grob, grob geschnitten, weil ich bin mehr so die Grobschneiderin, also die Restelverwerterin, also nicht so mise en place. Und also das Gegenteil davon ist das, was man so plant. Und bei mir war das alles so sehr spontan, intuitiv. Aber jetzt zurück zu diesem Schneidebrett. Das war das erste Produkt, das ich mit zwei Industriedesignerinnen, die auch hier in Wien zu Hause sind, habe ich ein Schneidbrett entwickelt. Das produziere ich seitdem und das wurde eben in diesem Jahr 2015 mit meinem ersten Kochbuch, Put a Lot of Love in It, wurde es in die Museumssammlung für angewandte Kunst, also in die Museumssammlung aufgenommen, weil es eben so ein richtiges Design, ein einzigartiges Designobjekt ist und ein Schneidbrett, jetzt fragt sich jeder, der hier zuhört, was soll an einem Schneidebrett jetzt irgendwie anders sein als einem anderen? Aber es ist tatsächlich so, dass man hier ganz viele Sachen anders machen kann. Also eine Ecke ist gefräst, darinnen Säfte zusammen, die man dann gut abgießen kann, sauber über eine Ecke, ohne eine Banscherei zu haben. Eine Ecke heißt, ich stelle mich auf Kante, wenn ich das Schneidebrett reinige und hinter meinen Wasserhahn dann zum Abtropfen stelle, rinnt dort schön das Wasser ab. Eine Ecke heißt die Topfrutsche, weil wenn ich dort mein Gemüseschnippel für eine Suppe zum Beispiel, kann ich es mit dem Messer schön über diese Ecke abstreifen, ohne dass was links und rechts vom Topf fällt. Das funktioniert wirklich, es ist unfassbar, weil diese Topfrutsche, diese Kante ist genauso breit, wie eine Messerauflage breit ist. Und dann gibt's, und das ist überhaupt das Raffinierteste, eine Stell-mich-auf-Kante, weil das fünfeckige Schneidebrett hat so einen Schwerpunkt, dass du es wirklich an einer Kante aufstellen kannst und es griffbereit jederzeit zur Hand hast. Also du stellst es auf deinem Kochpult neben deine Espressomaschine oder neben die Abwasch und hast es immer griffbereit, musst es nicht verstauen in einer Lade oder in irgendwo, wo du es halt irgendwie nicht so schön und smart immer zur Hand hast. Also das ist eben das Schöne und wegen des Designs und auch wegen vielleicht auch der Art, welches, weil wir haben Eschenholz ausgewählt dafür. Das ist bei uns in Österreich ganz ein typisches Arbeitsholz. Also die ganzen Holzstiele von Schaufeln und Rechen sind aus Eschenholz gemacht. Oder bei den Fleischhauern, die Hackstöcke sind aus Eschenholz, weil sie eben besonders antiseptisch sind. Das ist tatsächlich so. Es ist nachgewiesen, dass Holz eine selbstreinigende Wirkung hat. Es ist gut zu messern, also sie stumpfen nicht ab. Es hat eine sehr schöne Färbung. Es wächst in Österreich. Und wir haben beschlossen, wir machen das quasi in einem hellen und einer dunklen Variante und haben eine schicke Verpackung und sind ja in der Sammlung Museum Angewandte Kunst in Wien. Also ein Designklassiker.
Jetzt hast du die 5 Features von deinem Brett wunderschön erzählt. Okay.
Ich nehme 3, bitte.
Wir blenden irgendeine Leiste unten ein. Genau. Nur mehr 9, nur mehr 8, nur mehr 7 heute Nachmittag verfügbar.
Ja. Aber das ist schon eine Leistung. Das ist schon Respekt.
Danke. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich finde es auch super jetzt so, wo man das so zusammenfasst. Vor allem,
du strotzt vor Kreativität, aber wo nimmst du die her? Wo hast du die Ideen her?
Das frage ich mich selber. Das kommt einfach, das sprudelt einfach so raus. Und vielleicht hat das auch mit einem Fokus zu tun, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, welche Projekte in deinem Leben begleiten dich, wie lange hältst du an etwas fest, an einer, ich weiß jetzt nicht, Lebensphase, Frisur, woran hält man noch fest, an deiner Wohnzimmercouch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das leichtfertig alles austausche, ganz im Gegenteil, weil wir leben ja in einer Welt, wo Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, auch quasi allen Produkten in deiner Umgebung, auch also natürlich die Lebensmittel, das ist das Erste, ganz wichtig sind und eine große Rolle spielen und die mit Bedacht gewählt werden. Und es ist jetzt nicht so, dass ich leichtfertig was ausmiste oder ein Projekt abgebe, aber es ist, je mehr man irgendwie in dieser lauten, bunten, großen, schreienden Welt unterwegs ist und da ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad mitmacht, umso ruhiger muss es bei dir drinnen zugehen.
Aber ich habe das Gefühl, du bist der First Mover. Du hast eine Idee, machst es und wenn alle anderen das machen, dann bist du eigentlich schon wieder raus. Wo hast du die Idee hergenommen, als Erste in Österreich zumindest an einen Foodblog zu machen und den dann auch halbwegs groß zu machen? Wie ist das gekommen?
Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich war nicht die Erste. Also es waren mit mir zeitgleich sicher 10, 20 andere. Und es gab einen berühmten Film, Julie und Julia. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnern könnt. Der Film handelt von einer Julie, die eine orientierungslose junge Frau im New York der Nullerjahre ist und an einer Hotline arbeitet, wo sie Fälle und Opfer des World Trade Centers, dieses Unglück, also dieser Tragödie irgendwie am Telefon beantwortet. Und sie findet dann bei einer Übersiedlung ein Kochbuch von der Julia Child. Das ist eine berühmte große Köchin, eine amerikanische Köchin, die hat in den 50er Jahren gelebt und die übersiedelt mit ihrem Mann nach Paris. Er ist ein Diplomat und sie sucht sich eine Beschäftigung und macht die Kochschule Le Cordon Bleu. Und schreibt daraufhin ein Kochbuch und zwar The Art of Mastering the French Cooking, glaube ich, Cooking oder Kitchen. Und das wird eins der erfolgreichsten Kochbücher im amerikanischen Raum. Und über diese Geschichte, über die Julia Child, über das großartige Spiel von Meryl Streep übrigens. Und die andere, die Julie, ist gespielt von Amy Adams. Und die beiden spielen in diesem Film eben, ich sage es jetzt nochmal, Julie und Julia. Und es geht darum, dass die junge Julie, die irgendwie keinen Inhalt in ihrem Leben hat und ihre Freundinnen sind alle so erfolgreich und sie hat noch nie etwas konsequent durchgezogen. Ihr fällt dieses Kochbuch der Julia Child in die Hände und sie beschließt, jeden Tag ein Rezept aus diesem Kochbuch zu kochen und schreibt das auch nieder in einem Blog. Ihr Mann macht sich über sie lustig. Die Freundinnen belächeln dieses Projekt, weil Kochen, ich meine, das ist ja auch so unfeministisch und überhaupt, was will sie damit? Und sie, ihr brennt was an, das ist eine tolle Szene, da macht sie dieses Bœuf Bourguignon und sie ist ganz fertig und heult und haut sich aufs Bett. Und plötzlich ruft eine Journalistin von der New York Times an. Na, und dann kann man sich schon vorstellen, wie es weitergeht. Also sie wird irrsinnig erfolgreich. Und dieses Buch, jetzt komme ich zurück zum Bloggen, war dafür verantwortlich, dass in diesem Jahr sehr, sehr viele Food-Blogs gegründet wurden. Okay. Nicht, weil sie diese Geschichte nacherzählen wollten. Aber das war für mich auch so eine Art Ventil. Mhm. Also auch wenn ich meinen Foodblog gestartet habe, um einfach das aufzuschreiben, die Erlebnisse, die ich eben mit meinen beiden Töchtern, die damals noch in der Schule waren, ich wollte einfach für sie so eine Art eine Rezeptesammlung machen, dass wenn sie mal erwachsen sind, dass sie selbst danach schon nachschlagen können, so quasi, ah, was war im April 2012 oder 13 mhm. oder wann auch immer. Und darum habe ich meinen Blog auch deswegen Rough Cut Blog genannt, weil es war immer so kleine so Tagesabrisse, so Geschichten. Mhm. Dabei kann man ja heute noch nachlesen. Also wenn du heute googelst Reisfleisch Onkel Rudi, ja, vielleicht sogar Reisfleisch Onkel Rudi, dann ist heute eine Geschichte, keine Ahnung, ich habe meinem Onkel Rudi ein Reisfleisch gebracht. und wie sich meine Töchter dazu jetzt nicht was gemacht haben. Also es ist auch für mich schön nachzulesen mhm. heute, eben 10, 15 Jahre später, was mich in der Zeit beschäftigt hat. Und das Bloggen war so ein Ventil für mich. Ich habe also wirklich dann fast jeden Tag das, was ich gerade so Einfaches, Schnelles, so Family Kitchen auf den Tisch gestellt habe, habe ich dann auch schnell aufgeschrieben. Ja.
Aber wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Du bist zumindest eine der ersten Foodbloggerinnen gewesen, das ist, glaube ich, unbestritten. Und als nächstes liest man in deiner Biografie, du hast den Austrian Foodblog Award gegründet, wo quasi diese Foodbloggerinnen und Foodblogger, gibt es ja mittlerweile sehr viele, zusammenkommen und Jahr für Jahr prämiert werden. Wie ist diese Idee gekommen? Das ist ja auch spannend, dass du quasi aus dieser Community heraus dann einfach gesagt hast, jetzt organisieren wir uns und küren uns gegenseitig. Das ist spannend.
Na, ich bin eine große Netzwerkerin mhm. und das ist vielleicht auch eine Stärke und auch vielleicht ein Antrieb, nicht immer nur das eigene Süppchen zu kochen, sondern über den Tellerrand rauszuschauen, zu schauen, was machen andere, sich zu vernetzen. Du kannst ja immer nur besser, stärker und vielleicht auch kreativer werden im Austausch mit anderen und in der gegenseitigen Reflexion. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch irrsinnig schön. Und das war natürlich auch eine eigene Neugierde, die dem zugrunde liegt. Ich wollte wissen, wer bloggt noch, wer ist noch so wahnsinnig und beschäftigt sich also quasi mit diesem Festhalten und Niederschreiben von Rezepten. Und es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Die einen fotografieren halt besonders schön oder sind textlich ganz stark. Also für mich war es eben immer so ein bisschen so dieses Laissez-faire-Kochen, mhm. dieses irgendwie Einfache. Und ich wollte wissen, wer sind die anderen, und habe eben auch aus diesem Grund einmal gedacht, ja, ich werde... Weil ich habe auch gesehen, das ist eine Szene, die kommt ganz groß auf uns zu und die wird unser Kochverhalten verändern, die wird uns auch sehr prägen und wird nächsten Generationen oder anderen viel Lust auf selber Kochen machen. Und ich möchte wissen, wer die anderen sind, und ich suche Sponsoren. Ich war ja habe ja immer für Medien gearbeitet, und das war so entstand der erste Austria Food Blog Award, ja, der heuer zum 15. Mal stattfindet.
Hättest du ihn selbst einmal gewonnen, wenn es nicht organisiert hättest, glaubst du?
Ich glaube, nein, weiß ich nicht. Das ich müssen wir. Okay, ich gebe ihn ab und bewerbe mich.
Schachzug. Und dann haben sie ein Problem. Was machen wir denn jetzt mit Alexandra? Sicher, wir verdanken ihr viel.
Ja, aber vielleicht, man muss ja nicht unbedingt den Foodblog Award gewinnen, um eine Bestätigung für seine Arbeit zu bekommen. Es gibt so viel mehr Bestätigung, also zum Beispiel, dass ein Museum das Schneidebrett in eine Sammlung aufnimmt oder dass die Leute Freude haben mit der Kitchen Couture und sich jetzt Kleider im Geschirr durch Karo kaufen. Und oder vielleicht entsteht bald ein neues Kochbuch, und das ist dann auch wieder eine schöne Bestätigung, wenn sich jemand ein Kochbuch kauft von mir.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angekündigt, irgendwann gehen wir in Salzkammergut zurück, jetzt ist es soweit, aber übers Kochen. Wenn die Sommerfrische, über die wir jetzt gleich sprechen, ein Gericht wäre, auf das sie alles fokussiert, was wäre dieses Gericht für dich?
Ja, aber da hat es die Alexandra jetzt leicht, da sagt sie sicher eins aus ihrem eigenen Sommerfrische-Kochbuch, oder?
Naja, das muss ich fast, weil das alles, was im Kochbuch drinnen steht, jedes Rezept ist die Sommerfrische-Küche. Und ich sage jetzt was... Vielleicht, für was sich für euch gar nicht so typisch anhört, aber für mich sind es gefüllte Paprika.
Das musst du uns erklären.
Also, gerne, weil die sommerfrische Küche ist einerseits natürlich hat sie mit diesen frischen, tollen Zutaten zu tun, die es in der Sommerfrische gibt, die ich am Markt in Bad Ischl kaufe, die besten Erdäpfel weit und breit, der frische Fisch aus eben den Salzkammergutseen, die herrlichen Früchte. Also die sommerfrische Küche ist ja ein Überbegriff für alles, was dort in der Region wächst und ich herbekomme. Oder zum Beispiel der Eiselbauer am Wolfgangsee mit seinen tollen Schafskäsen und Joghurt. Also alles, was ich mit diesen Sachen mache, zum Beispiel ein herrliches Eis. Ja, ich kaufe die Johannisbeeren am Markt von Bad Ischl. Ich nehme ein Eisel-Joghurt, so ein Schafsmilch-Joghurt, gebe ein bisschen Vanillezucker rein, die Beeren vorher in den Tiefkühler und mixe das mit so einem Stabmixer durch. Das ist das beste Eis. Mhm. Einfach in Gläser abgefüllt. Das ist sommerfrische Küche. Also natürlich sind das die besten Zutaten, nur nah mit so frischen Beeren vom Markt und dem frischen Joghurt. Aber auch die sommerfrische Küche ist ja auch, sind ja Rezepte, die man ganz schnell und einfach machen kann, wenn man eben auch selber nicht viel Zeit hat, weil der Sommer ist zu schön, um lange in der Küche zu stehen. Ja, keiner will an einem Badetag ewig, ich weiß jetzt nicht, irgendwas rühren und mixen und vorbereiten und kneten. Nein, wir wollen schön am Strand liegen, wir wollen den See einhupfen und dann um 7, 8, weil im Hochsommer wird's ja, ist ja sehr, sehr lange hell, wollen wir dann einen netten Aperitivo noch genießen, noch einmal am See schauen, wenn er dann zusammengeräumt ist, wenn alle wieder zu Hause sind, die ganzen Segelboote weg, die Schwimmer zu Hause, die Ruhe einkehrt, dann wollen wir am See schauen und zum Beispiel gefüllte Paprika essen, die sie ja alleine im Rohr machen, wie ihr wisst.
Du hast uns vorher erzählt, dass die Sommerfrische lange Tradition hat bei dir in der Familie. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Das wird, weiß nicht, Mitte des letzten Jahrhunderts gewesen sein, vielleicht ein bisschen später, wie deine Familie begonnen hat, an den Wolfgangsee zu fahren und dann nie wieder gegangen ist.
Ja, als wäre es gestern gewesen. Nein, ich war natürlich noch nicht live dabei, aber mein Opa, der war als Strümpfe- und Strumpfhosenvertreter sehr viel in Österreich unterwegs. Also er war in der Textilbranche, wie ich jetzt auch, und ist an den Wolfgangsee, ist dort vorbeigefahren. Und es gibt einen Ortsteil in St. Gilgen am Wolfgangsee, der heißt Lueck. Dort war früher die Station der Schifffahrt, der Wolfgangsee-Schifffahrt und auch diese Salzkammergutbahn, die zwischen zwischen Salzburg und Bad Ischl, da vor deine kleine Eisenbahn. So, und diese Station,
und das da wo man. Zum dritten Mal gesungen im Podcast.
Und dort saß mein Großvater, der Ernst, Ernie, der Ernie, und schaut über den See rüber in eine Bucht, Fürberg, wie wir wissen, und denkt sich, da würde er wahnsinnig gern Sommerfrische machen. Weil Urlaub ist ja erst eine Erfindung der letzten 50 Jahre oder vielleicht mehr, wo es uns sehr gut geht. Und wir schauen, dass wir quasi wenig Zeit mit vielen Erlebnissen und möglichst weit wegfliegen irgendwie füllen. Das war früher anders und verändert sich ja auch ganz stark. Und darum ist ja die Sommerfrische jetzt auch wieder so ein großes Thema. Also zurück zu meinem Opa, der schaut über den See, denkt sich, boah, da drüben in Fürberg, das ist eine lässige Bucht, da fahrt er jetzt mal hin und fragt, ob man sich was mieten kann. Und tatsächlich hat er dort ein entzückendes Häuschen, hat der Besitzer gesagt, das könnte er pachten. Das wurde dann Jahrzehnte verlängert und dort haben meine Großeltern angefangen, Sommerfrische zu machen. Richtig im klassischen Sinn. Also da ist meine Großmutter mit ihren beiden Söhnen, also meinem Papa und meinem Onkel, nach Schulschluss im Ende Juni von Wien nach St. Gilgen an den Wolfgangsee gefahren mit Sack und Back, also früher noch nicht mit der KitchenAid, der Funktionswäsche, dem Mountainbike und dem Surfboard, sondern wahrscheinlich
mit der Schreibmaschine,
mit der Schreibmaschine, mit dem Weidling zum Germteig schlagen und also sie sind richtig übersiedelt für 2 Monate und meine Großmutter war eine begnadete Köchin und die hat immer schon wahnsinnig gern Gäste eingeladen. Und ich habe noch das Gästebuch aus der Zeit, Es waren wirklich tolle Gäste, zum Beispiel dieser berühmte Maler und Karikaturist Alfred Gerstenbrandt, der auch als Wirtshausmaler in der Gegend bekannt ist. Oder der Psychiater Viktor Frankl, der mit seiner Familie dort war. Also die waren Gäste im Haus meiner Großeltern und es war ja so in den 50er Jahren, das war jetzt noch nicht so eine Zeit, wo man irgendwie alles bekommen hat oder einen Supermarkt, wo man einkaufen konnte. Also meine Großmutter ist wirklich zu der Zeit hinters Haus gegangen, dort hat sie Schwammerl gebrockt, hat dann Crostini gemacht mit Eierschwammerl und Beeren, die sie auch gepflückt hat, gefunden hat. Und von ihr habe ich ganz, ganz viele Rezepte überliefert bekommen, die auch in dem Kochbuch Meine Sommerfrische Küche drinnen sind. Also die Erzählungen aus der Zeit und auch das, was mir meine Oma Carla aus dieser Zeit dann auch weitergegeben hat, sind alle im Kochbuch verewigt. Und es hat sich auch bei mir so eingeprägt. Und die Sommerfrische haben wir seitdem, also auch als ich ein Kind war, war ich immer in St. Gilgaufs. Ich war ja auch im Winter dort. Ich habe Skifahren gelernt am 12 Uhr.
Was ja dann kein Sommerfrische ist.
Das ist dann der Winterzauber.
Aber deine Großeltern haben wirklich für den Sommer in diesem kleinen Häuschen ein Gästebuch dann auch noch gehabt?
Ja.
Das ist aber toll.
Das müssen wir auch machen.
Das müsst ihr, also.
Eben, wir hätten beginnen müssen beim Podcast mit einem Gästebuch.
Man kann immer anfangen. Es ist nie zu spät, mit etwas zu beginnen. Aber ja, das ist ein tolles Gästebuch. Und das ist, also wenn ich mir eins gewünscht habe, mein Vater ist ja sehr, sehr fit, er ist ja noch nicht einmal 80, aber wenn ich mir eins von ihm gewünscht habe, dann war das immer dieses Gästebuch. Mhm. Von meinen Großeltern. Und er hat es mir geschenkt, als die Sommerfrische Küche, die ich auch meiner Oma gewidmet habe, als die erschienen ist, hat er mir dieses Gästebuch geschenkt. Das ist richtig das ist mir so wertvoll und so wichtig. Und es ist auch wirklich schön gemacht. Die Leute haben sich damals wirklich was überlegt, hineinzuschreiben. Also nicht nur, super gegessen, super gesoffen, auf Wiederschauen, ich komme bald wieder, sondern das waren ja richtige Gedichte. Also das war Poesie. Der Gerstenbrandt hat tolle Bilder gemalt. Wow. Unter anderem Gefüllte Paprika.
Da sind wir wieder dabei.
Hat er als quasi richtig als hineingemalt in das Gästebuch meiner Oma. Deswegen sind vielleicht die gefüllten Paprika so der Inbegriff dieses sommerfrische Essens für mich.
Können wir im Sommer mal kommen auf gefüllte Paprika? Ist das jetzt so eine versteckte Einladung, wenn wir schon zum dritten Mal drüber sprechen?
Ja, du hast es ganz richtig erkannt, dass es eine Einladung ist.
Alexandra, wie ging es dann bei dir selbst mit der Sommerfrische los? Was sind deine ersten Erinnerungen?
Also dann als erwachsene Frau.
Als Kind.
Naja, ich meine, da war natürlich irgendwie dieses klassische mal Schlauchboot aufblasen und schauen, wie weit man kommt, bis einem dann die Eltern nicht mehr gesehen haben und die Feuerwehr gerufen haben, uns zurückzuholen, was besonders unangenehm war, weil an Bord war auch meine kleine Schwester, die nicht schwimmen konnte.
Ohne Schwimmflügel oder was?
Leider ohne Schwimmflügel. Es ist ja nichts passiert und auch ja nicht nachmachen, ganz im Gegenteil. Also nein, also dieses Spiel mit dem Wasser, dann also mein Papa war ja nicht der große Naturfreund, also der ist mit uns nie wandern gegangen oder so, weil er hatte einen sehr, sehr schönen Spruch, den muss ich jetzt sagen. Und zwar, Berge von unten, Kirchen von außen, Wirtshäuser von innen. Ja. So bin ich aufgewachsen.
Eine schöne Kindheit.
Ein Traum.
Also ich glaube, ich habe genau das Gegenteil davon gemacht. Ja, nein, im Groben. Also auch das hat mich geprägt, ja, weil wir waren mit meinem Papa als Kinder in diesen tollen Wirtshäusern im Salzkammergut essen. Also das war ganz selbstverständlich, dass wir zum Beispiel, das habe ich schon lange nicht mehr gedacht, beim Eschelböck in Blomberg waren. Also das war das erste Gourmet-Restaurant in den 70er Jahren in Österreich. Der hatte mit dem Reinhardt damals auch Gomeo in Österreich gegründet. Und wir waren dort und haben uns immer lustig gemacht, dass wir dort kein Schnitzel bekommen, sondern nur paniertes Stubenhuhn. Und was uns aber sehr gut gefallen hat, waren die in Tüll eingebackten Zitronenhälften. Das habe ich, also, ja, das war meine Kindheit.
Ich habe schon lange nicht mehr gesehen.
Ewig, oder?
Müsste man wieder einführen.
Kommt ja. Jetzt sicher wieder.
Ja, ja, Retro, die große Retro-Welle, Tüllsäckchen. Also ja, das war meine Kindheit. Also so irgendwie dieses Spielen mit dem Wasser, kulinarische Entdeckungen mit dem Vater. Dazu hat natürlich auch gehört Holzinger Bauer, ja. Mhm. Kennt ihr auch, das ist dieser herrliche Mostbauer zwischen dem Attersee, Mondsee und da sind wir eh schon fast in St. Gilgen am Wolfgangsee. Da kennst dich ja nie aus, wann der offen hat. Reservieren kann man ja auch nicht, aber wenn wir mit meinem Vater gekommen sind, wurde immer der Tisch vorne neben der Tür freigemacht und gesagt, ja, da hast du dein Bradl und dein Erdäpfelkäse, das Originalrezept ist natürlich auch im Kochbuch drinnen, das mir die Holzinger Bäuerin gegeben hat. Also es waren schon tiefe, einschneidende Momente, wie ihr gerade hört, in meiner Kindheit. Der Erdäpfelkäse vom Holzinger Bauer.
Und war es dann so, dass du das deinen Töchtern wieder weitergeben wolltest? Wie kamst du dann später wieder zur Sommerfrische?
Also diese Moped-Zeit, die man als Jugendlicher hat, ist, da will man natürlich alles andere als eine Sommerfrische in Österreich. Also ich damals, muss ich ehrlich gestehen. Aber als dann meine Tochter Johanna zur Welt kam, haben wir gedacht, na, was mache ich jetzt mit einem kleinen Kind? Ich fliege jetzt nicht irgendwie um die halbe Welt. Ich fahre nach St. Gilgen. Mhm. Weil zu der Zeit haben auch alle meine Wiener Freundinnen, die ich ja immer in der Sommerfrische getroffen habe, auch ihre Kinder bekommen und wir haben uns dort wieder getroffen. Also wir haben dort unsere Kindheit verbracht, unsere Kinder haben dort ihre Kindheit gemeinsam verbracht und das war irgendwie so eine schöne Tradition, das war uns damals auch nicht so bewusst, aber es war halt, weißt du, du konntest dort die Kinder dann, als sie dann mit den Rädern gefahren sind, einfach bei der Tür rauslassen. Da war auch immer alles offen, da wurde nicht zugesperrt am Abend, bis heute nicht, muss ich jetzt sagen. Die Kinder sind mit den Fahrradeln zum Bäcker gefahren oder dann runter an den See gegangen. Also natürlich, wo sie schwimmen konnten, war das dann entspannter, ja. Das mit alleine runterlassen. Aber das ist schon irgendwie eine sehr behütende Umgebung und es kennt jeder jeden und da passt auch jeder auf jeden auf, weil es nicht so anonym ist wie in der Großstadt. Und das war für mich ganz klar, dass ich auch meine Sommerfrische, als meine Kinder dann auf der Welt waren, dort in St. Gilgen am Wolfgangsee machen will.
Hast du auch Freunde gehabt von dort? Hat sie das vermischt?
Wollte auch sagen, wie haben die Einheimischen auf euch reagiert?
Ja, das ist immer eine heikle Geschichte, weil der Sommerfrischler ist immer nur ein Gast. Also, da nehme ich mich auch nicht aus, obwohl ich seit Generationen dorthin fahre und ich bin mit ganz vielen St. Gilgener Freunden aufgewachsen oder wir waren dort in der Zwölferalmbar, in der Disco und sind miteinander Ski gefahren, aber du bist trotzdem als Wiener oder eben der nur im Sommer kommt, ein Gast, weil du reist an und du reist wieder ab. Also auch wenn ich im Winter komme, aber da gibt es einfach einen Unterschied. Und es ist so lustig, auch heute, wenn ich, also die Unterschiede kommen immer wieder durch und auch heute, wenn es zum Beispiel geht um Tourismuswerbung, also da bin ich ja auch irgendwie im intensiven Austausch mit den Touristikern vor Ort, also mit den Salzburg-Landtourismus oder mit denen vom Wolfgangsee. Und wenn die mich fragen, dann schlage ich immer ganz andere Dinge vor, als sie dann selber durchführen. Also, weiß jetzt nicht. Da gibt's eben auch unterschiedliche Zugänge, wie der Touristiker vor Ort den Tourismus sieht und wie der Wiener Gast oder der Städter, der Gast, der nur für kurze Zeit dort ist, wie der das erlebt. Und es sind manchmal so auch ganz unterschiedliche Kreise. Also es sind eben die Einheimischen unter sich und es sind die Gäste unter sich. Also die haben ihre eigenen Festivals. Wir haben vorhin von der Marie-Therese Armbaum gesprochen, die Historikerin und Sommerfrischlerin, ausgewiesene, die ja ein Haus hat ganz in der Nähe von uns in St. Gilgen, die ja auch erfolgreiche Buchautorin ist, sehr viel Geschichtsaufarbeitung macht mit ihren Büchern, Die Wilden vom Traunsee-Attersee und so weiter. Die hat ein ganz tolles Kindermusikfestival, Das wird nicht unterstützt und gefördert von Land oder Region. Wenn ich dort bin, sehe ich dort auch keine Kinder von Leuten, die dort permanent wohnen. Das sind nur quasi Sommerfrischler, Gäste. Und ich frage mich dann immer, warum sich das nicht mehr vermischen kann. Aber vielleicht braucht das noch eine Zeit.
Wir haben ja erst 100 Jahre Sommerfrische circa. Aber hat es Zeiten gegeben in deinem Leben, wo das vielleicht sogar wehgetan hat, dass man eben, also ich erzähle immer wieder die Geschichte meiner Frau, die eine Linzerin ist und am Attersee Sommerfrische gemacht hat und zwar genauso wie du wahrscheinlich, also Ende des Schuljahres sofort Hausstand nach Werreck übersiedelt und am letzten Ferientag zurück. Die hat gesagt, sie hat jedes Jahr wieder sich die Freundschaft der Menschen dort erkämpfen müssen. Hat es das gegeben bei dir auch?
Ja. Ja, das gab's. Also ich habe eine Zeit lang sehr drum gekämpft, um Anerkennung, dass ich eben mit meiner Sommerfrische, mit dem Kochbuch vielleicht dort irgendwie auch eine, nicht Bedeutung, ich wollte einfach nur irgendwie gehört oder gesehen werden. Und dann haben wir gedacht, na, ich schicke doch dem Bürgermeister mal mein Kochbuch, ja, weil ich meine, es handelt in St. Gilgen, es sind ganz viele St. Gilgen-Bilder drinnen, ich war damit ja international überall in der Presse mit dem Kochbuch, also ich war jetzt nicht von der Gala bis hin zum ORF und von dem Salon-Magazin, das ist ein großes deutsches anerkanntes Magazin, bis hin zu regionalen Zeitungen und ich habe sicher viel für St. Gilgen auch irgendwie gemacht. Ich will das jetzt irgendwie nicht, das soll sich jetzt bitte nicht falsch anhören. Haben wir gedacht, da, ich muss jetzt dem Bürgermeister mal ein Buch, dass er sieht, was so passiert. Weißt du, was er gesagt hat?
Na, wir fürchten uns beide.
Gar nichts.
Ist nicht wahr.
Ich habe von seiner Sekretärin, weil ich habe gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie, reden wir mal, weil ich habe dann auch mal so hidden, also so versteckte sommerfrische Tafeln gemacht bei uns am Badeplatz. Also ich war piratenmäßig unterwegs und habe das einfach gemacht. Hat natürlich die Nachbarschaft gar nicht wollen. Das war aber ganz harmlos. Also ich habe nur für uns irgendwie eine sommerfrische Tafel gedeckt und natürlich auch Fotos gemacht und so weiter. Haben wir gedacht, naja, der wird sich doch melden, der Bürgermeister. Na, er hat seine Sekretärin am letzten Urlaubstag, also der hat ja gewusst, dass die Wiener am 31. August nach Hause fahren, hat er dann geschrieben, ja, ich könnte nächste Woche kommen.
Das ist gemein.
Und auch, okay, dann leider, dann halt nicht. Ich habe es verkraftet. Ja. Mittlerweile stehe ich drüber.
Weißt du, was hilft, Alexandra? Einen Einheimischen heiraten.
Das hat jetzt auch gesessen.
Ja, weil das wird sich in meinem Leben nicht mehr ausgehen. Ich bin jetzt mit dem Max 30 Jahre verheiratet. Wir sind zwei echte Wiener.
Ja. Nein, ich habe es eher auf meine Frau bezogen, auf die Geschichte von vorher.
Okay. Nein, es ist so, ich bin auch die Sommerfrischlerin. Ich bin auch gar keine Warhormische. Und ich verwechsle immer noch Christi mit Pfirti. Weil man sagt natürlich nicht Pfirti, wenn man jemanden grüßt, da verabschiedet man sich. Aber für mich Wienerin hört sich Pfirti vielleicht auch so ein bisschen so wie Christi an. Aber mir gebührt es nicht. die Aufnahme in den Kreis der Einheimischen. Ich bin auch keine Einheimische, ich bin auch eine Wienerin. Ich bin auch die, die eben erst in der ersten Juliwoche kommt. Und ich bin auch die, die in der letzten Augustwoche wieder nach Hause fährt. Ist auch gut so.
Aber es ist trotzdem eigenartig. Wir haben ja das schon öfters gehört. Es ist trotzdem, bei der Marie-Therese habe ich das schon gesagt, man verpasst halt einfach trotzdem was, wenn man sich einer gewissen Gruppe einfach verschließt. Weil es wäre ja einfach so ein toller Input von außen. Weißt du, wenn da Leute kommen aus Wien, aus Linz, die haben einen anderen Horizont. Keinen größeren oder irgendwas, aber einen anderen. Und wenn man den nicht nutzt, dann ist es halt schade.
Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, wir kommen in der schönsten Jahreszeit, wir kommen in den schönsten Wochen an den schönsten Platz von Österreich und können dort die Tage genießen. Wir haben dort, also natürlich arbeiten wir auch, weil Sommerfrische ist ja kein Urlaub. Sommerfrische ist ja immer eine Übersiedlung quasi deines Lebensmittelpunkts. Du arbeitest und du machst deinen Sport, hast deine Freizeit, kochst natürlich auch wie ich. Aber es ist schon so, dass wir quasi uns die Rosinen dort aus dem Kuchen rauspicken und dann weg sind, wenn sie ja mit dann auch da sind, wenn es halt nicht so schön ist.
Jetzt hast du ein paar Herzen zurückgewonnen, glaube ich.
Jetzt hast du es wieder gewonnen.
Und uns auch. Erzähl uns mal ein paar von deinen Lieblingsplätzen im Salzkammergut.
Also, es gibt, jetzt abgesehen jetzt vom See, das haben wir eh schon gesagt, von diesen wunderschönen Buchten in Fürberg, wo du zu Fuß, weil mit dem Rad darf man ja nicht fahren, um den See, du gehst dorthin wunderschön wildbaden. Dann gibt's natürlich, was ich ganz, ganz gern habe, ist alles, was um den Zinkenbach ist und entlang des Zinkenbachs. Das ist ein absoluter Geheimtipp. An einem heißen Badetag, wo alle Strände überfüllt sind und so viele öffentliche oder zugängliche Badeplätze gibt es ja nicht, bitte an den Zinkenbach fahren mit dem Radl, mit dem Auto, wie auch immer und dort entlang vom Flussbett bis hinunter zu dieser Mündung dann in den Wolfgangsee baden, ist das Herrlichste. Dort fließt eiskaltes Wasser vom Berg glasklar hinein, gerade mit Kindern. Man kann dort herrlich spielen, man kann dort Staudämme machen, man kann dort in dem Flussbett liegen. Wichtig ist, man muss sich Flipflop anziehen, weil sonst tun dir die Füße recht weh nach einer Zeit. Dann liebe ich natürlich diese ganzen kleinen Täler und Wägelchen so ein bisschen oberhalb von St. Gilgen. Da gibt es zum Beispiel beim Batzenhäusl, das kennt sie vielleicht auch, das ist zwischen Mondsee und St. Gilgen. Ein sehr schönes Tal. Kennt ihr das? Da gibt es diesen kleinen Grottensee, an dem fährt die Bundesstraße entlang. Dort ist ein Wirtshaus, das heißt Botzenhäusl, und dort ist ein wunderschönes Tal hinein.
An dem See, gell?
Richtig, genau. So ein schöner Steckerlfisch unten am Parkplatz und auf der anderen Seite geht ein schönes Tal hinein. Also dort kann man eine sehr schöne Lauf- oder Wanderrunde machen nach St. Gilgen. Und es gibt überhaupt so viele schöne Wiesen, die so ein bisschen höher gelegen sind, wo du dann einen ganz tollen Blick hinunter hast zum Wolfgangsee. Also die mag ich sehr. Und wenn so im Juli, Anfang August, dann das Gras so hoch steht und so saftig ist und die Blumen da drin wachsen und du auf diesen schönen Schotterwegen und Feldwegen dort herumspazierst und es flirrt, wie auch oben am Zwölferhorn zum Beispiel, wo du ja jetzt mit der neuen Gondel schön hinfahren kannst. Auch sehr zeitig in der Früh. Toll, ganz tolle Plätze.
Das sind schöne Bilder, die du erzeugst in unseren Köpfen. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir zu unserem traditionellen Wordrap kommen, am Schluss vom Podcast, der wirklich sehr bedrohlich ist, weil man er ist an lauter tricky Fragen. Auf jeden Fall.
Der beste Teaser.
Ja, genau. Diese Bilder im Kopf, die du gerade erzeugt hast, wenn du die Augen schließt, welche Sinne triggert die Sommerfrische bei dir am meisten? Bei mir, ich habe es vor ein paar Folgen einmal gesagt, sind es die Geräusche im Strandbad, in Schörfling, als Kind, wenn die Leute Spaß haben, essen, ins Wasser springen und so weiter. Was ist es bei dir?
Ja, ich gebe dir recht. Also die Geräusche sind, die prägen sich schon sehr, sehr ein. Dieses Plätschern von dem Wasser, wenn man mit dem Segelboot so entlang fährt, dieses Flattern von dem Wind in diesen Stoffen, wenn die zum Beispiel diese Stahlseile an den Masten klimpern, das ist so ein ganz ein typisches Geräusch. Das gibt es ja überall dort, wo Boote stehen. Aber ich verbinde es natürlich mit mit St. Gilgen. Dann, wenn ich, da gibt es in Yoga am Berg, zum Beispiel bei uns in St. Gilgen, was ich ja sehr, sehr gerne mache, ein paar Mal. Und da fährst du um 5 in der Früh mit der Gondel rauf und erlebst um 6 Uhr den Sonnenaufgang über den Schafberg. Also da schauderst, du kriegst Gänsehaut. Und dieses Geräusch dieser Bienen, dieser Heuschrecken, dieser kleinen Insekten in dieser hohen Wiese, mit dieser Sonne, die über der Spitze vom Schafberg dann aufgeht, sage ich mir, ich träume doch gerade. Ja? Das ist ein Erlebnis und das ist eben dieses Geräusch, das du da hast. Das ist in den Ohren und das ist natürlich auch mit dieser, es riecht auch so schön frisch, also dieses, das steckt ja auch im Wort Sommerfrische mit drinnen, weil eben alles so frisch und so saftig ist. Ja, es ist alles eben so dieses Wasser, das eben diese Gegend auch so wahnsinnig prägt und tränkt und bewässert. Das kommt ja überall raus, ja, in jeder Grashalmspitze. Und dann ist es für mich schon auch gleich der Geschmack, weil ich als die ja gern isst, kocht, natürlich geht das für mich auch ganz stark irgendwie über den Gaumen, die Sommerfrische, die für mich eben nach so gefüllten Paprikas schmeckt, ein paar Mal schon gesagt, oder eben nach diesen herrlichen, so frischen Salat. Ich mache immer gerne so alles Bunte vom Markt. Da kommen die Marillen, da kommt die Rollgerste, da kommt frisch gehackte Kräuter, kommen in eine Art, in ein sommerfrische Taboulé hinein. Das ist mit Beeren drauf. Also das ist immer irgendwie natürlich auch ein sehr kulinarisches und Geschmackserlebnis.
Wow. Du kannst sehr blumig erzählen, das ist wirklich großartig.
Das ist ein Podcast, hallo.
Bei mir hat man das vorher vorgestellt, da oben die Sonne geht auf, es raschelt ein bisschen.
Ich werde es nie erleben um 5 Uhr früh.
Und dann macht ihr den Sonnengruß, alles richtig gemacht.
Jetzt kommt er wirklich, der Wordrap. Bitte um kurze Antworten. Erste Frage, am Salzkammergut schmeckt mir?
Jeder Tag.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Der Schnüdelregen, den es aber nicht mehr gibt.
Gut.
Das haben wir über den Nebel auch gesagt.
Und dann kam er wieder.
Ja, dann kam 2024, 2025.
Wir waren dabei.
Im Salzkammergut fehlt mir
meine Wiener Freunde.
Nimm's mit.
Die Comedy.
Bei mir auch.
Und am Salzkammergut bzw. im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Ja, die Quality Time, eben Freunde im Salettl sitzen, auf der Veranda sitzen, auf dem See schauen, einen netten Aperitivo trinken, die Sonne auf der Haut spüren, an das Essen vom nächsten Tag denken, wie man sich's wieder runterlauft.
Großartig. Alexandra Paller, vielen Dank, das war ein großartiges Gespräch.
Wir sehen uns in der Sommerfrische.
Auf jeden Fall.
Bei gefüllten Paprika.
Pfiat euch.
Christi.
Jetzt wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.